Ja, hallo, mein Name ist Patrick Schulz. Ich werde heute den Vortrag über Android Security, genau über die Fuck-Ups, die man unter x86 kennt, jetzt halt auch bei Android hat auf einmal. Ja. Also es wird sehr low-level sein, es wird halt um die Virtual Machine gehen, um den Lightbook dort. Ein kurzer Überblick. Erstmal in das Thema Einführen, wo befinden wir uns? Was hat es überhaupt mit Android zu tun, was die Virtual Machine? Dann über Android Applications, woraus bestehen die überhaupt, was wollen wir uns überhaupt angucken? Dann ein paar Reverse Engineering Tools, das sind quasi ja, die Tools, die wir benutzen, um eine Applikation zu analysieren, was wir mit Obfuscation-Techniken dann verhindern oder verlangsamen wollen. Und zum Ende natürlich eine Zusammenfassung. Ja, worum geht es überhaupt? Also wir arbeiten mit Android. Das ist ein Betriebssystem für mobile Devices oder halt auch so Fernsehgeräte mittlerweile. Es ist ein sehr interessantes Research-Field, weil Open Source, man kann sehr viel damit tun. Interessante Sachen damit machen, neue Algorithmen entwickeln, selbst Software dafür schreiben. Wir haben da Applikationen natürlich. Die bestehen zum einen aus Dalvik-Code, also das, was in der Virtual Machine läuft, nativer Code und halt weitere Ressourcen wie Bilder, Sound, whatever. Aber wir wollen das natürlich analysieren. Weil wir wollen wissen, was diese Applikation macht, weil es zum Beispiel Malware, dann wollen wir schon genau reingucken. Oder halt auch sonst Bugs in Applikationen finden. So eine Android-Application wird in der Regel als APK ausgeliefert. Das ist eigentlich nur ein ZIP-File. Und da drin sind halt verschiedene Dateien. Zum einen ein Android-Manifest, da sind RAM-Parameter, wie welche Permission hat so eine Applikation und sowas gespeichert. Dann haben wir die Classes.dex, das ist unsere eigentliche Applikation, da ist unser Bytecode drin, der ausgeführt wird. Wir haben Shared Objects, also das, was unter Windows DLL sind, unter Unix Shared Objects, also nativer Code, den wir benutzen können, den wir aufrufen können. Und halt, wie gesagt, weitere Ressourcen, wieder sonstiges. Diese APKs sind signiert, aber nicht in dem eigentlichen kryptografischen Sinne. Also klar, es wird Krypto verwendet, aber sie stellt halt etwas ganz anderes sicher, nämlich eigentlich nur, dass dieses APK von dem Autor kommt, der das signiert hat. Das brauchen wir eigentlich nur, um nachher feststellen zu können, okay, diese zwei APKs kommen von diesem selben Auto, von demselben Developer. Dafür ist es klar. Ja, und so Applikationen können auf verschiedenen Wegen auf mein Device kommen, entweder per Google Play, also dem offiziellen Market. Ich kann das mit so einem USB-Kabel installieren, per ADB, die Debugbridge, oder halt über Third-Party-Markets, also ich kann das auch einfach so von der Webseite runterladen und installieren. Das ist, denke ich mal, so der größte Unterschied zu dem, was man irgendwie bei iOS hat. Da hat man halt nur diesen einen, wenn man es denn nicht gut tut. Das ist unter Android halt nicht so, da kann ich das halt auch ohne, dass ich das gemutet habe. Ja, wie findet so eine Analyse auch statt? Was haben wir da so für Wege? Also wir haben halt immer zwei Möglichkeiten. Wir können statisch analysieren oder wir können dynamisch analysieren. Wir haben links unsere APK, also unsere Applikation. Und wenn wir das statisch analysieren, gut, das ist ein ZIP-File, wir können das auspacken. Was gewinnen wir daraus? Ja, zum größten Teil zum Mnemonics, also Assembler-Repräsentationen, Text, den wir lesen können. Und Metainformationen, das heißt Strings, welche Klassen sind da drin, zu welchen Packages gehören die, welche Methoden haben wir, wie heißt das Ganze, etc. Das heißt, wir sind da schon sehr high-level von den Informationen, die wir da drin haben. Das heißt, wir können auch ein relativ gutes Mapping auf Java nachher machen, weil Android-Applikationen werden in Java programmiert, Ausnahmen sind natürlich Shared Objects. Bei der dynamischen Analyse wird das Programm halt ausgeführt. Dazu können wir natürlich den Emulator benutzen oder das auf einem echten Device machen. Das funktioniert relativ gut. Dann kann man natürlich mittracen, was da denn passiert. Das heißt, wir können auf einmal Control Flow Informationen daraus ziehen, also welche Methode callt welche und wann tut sie das, mit welchen Parametern und Wenn wir natürlich die Parameter kennen, dann können wir natürlich auch den Datenfluss analysieren, also wo gehen welche Daten hin, wo verschwindet auf einmal ein Telefonbuch. So, das ist nochmal so der große, grobe Überblick, was man in der Regel tut. Und wir werden nachher sehen, wo da die Probleme sind, wo wir quasi jetzt angreifen. Also ich springe mal so ein bisschen von der Reverser-Seite zu der Obfuscation-Seite, um zu zeigen, okay, das will halt ein Analyst halt tun und so kann das gegebenenfalls verhindert werden oder da wird er halt Probleme haben. So eine Android-Applikation, wenn die ausgeführt wird, befindet sie sich in so einem Umfeld. Sie wird erstmal in der Direct Virtual Machine ausgeführt. Das ist ein Interpreter, ähnlich wie bei Java. Wir sehen links die Komposition unseres APKs. Wir haben oben dann das DEX-File, also der Bytecode, unten gegebenenfalls Shared Objects, also die native Ausführung, die vom Prozess ausgeführt wird, also nicht durch die Virtual Machine, ich sag jetzt mal gesichert ist, ist nicht wirklich durch die Maschinen gesichert, das ist kein Security-Feature. Was können wir da machen? Wir können aus dem Bytecode, können wir jetzt unsere Shared Objects callen, möglicherweise. Wir können das Application Framework von Android benutzen, da gibt es verschiedene Dienste, die wir nutzen können, wie gehen wir mal das Telefonbuch etc. Das ist sehr praktisch, müssen wir alles selber implementieren. Ja, und da ist halt unser Bytecode, der halt vom Dalvik-Interpreter in der Mitte ausgeführt wird. Wir haben auf den Devices noch weitere Shared Objects, wie zum Beispiel die libdvm, die ist dafür da, um die Virtual Machine zu kontrollieren, das heißt, sie callt direkt die Virtual Machine und kann da bestimmte Sachen machen. Die wird in der Regel nicht benutzt, ich würde sie nachher ein bisschen missbrauchen. Die Virtual Machine, die wir oben gesehen haben, ist wie gesagt ähnlich zu der JVM, also zu der Java Virtual Machine. Der große Unterschied ist, wir haben hier eine Register Machine und keine Stack Machine wie bei Java. Also das ist schon unterschiedlich, aber doch sehr ähnlich. Was wir auch nachher sehen, der Java-Bytecode wird halt in den Dalvik-Bytecode übersetzt. Die Virtual Machine führt halt in unseren Bytecode aus, unseren Dalvik-Bytecode. Wobei man sagen muss, dieser Bytecode ist sauber definiert, kann man nachgucken. Aber wie es übersetzt wird nachher, ist halt nicht eindeutig definiert. Das heißt, verschiedene Hersteller, wenn sie das compilen oder für verschiedene Architekturen compilen, können Sie die Übersetzung selbst implementieren. Also wie so ein Add nach auf der CPU ausgeführt wird, ist einfach nicht definiert. Das kann zu Problemen führen, soweit habe ich einfach noch nicht geguckt. Die Virtual Machine kann theoretisch auch JIT, also praktisch auch, habe ich mir jetzt auch noch nicht angeguckt. Ist mit Sicherheit auch interessant nachher noch. Ja, und es führt halt die DEX-Files im Grunde aus. Wir haben in der Regel immer nur ein DEX-File, das ist die Classes.dex. Wir können aber auch weitere Sachen nachladen, komme ich auch nachher zu. Ja, der Bytecode, also das, was wir hauptsächlich analysieren werden, besteht halt aus Instruktionen und diese Instruktionen sind verschieden lang. Kennen wir von x86, haben wir das ähnlich. Der Unterschied ist aber, hier sind das immer 16-Bit-Words. Also 16-Bit. Ein Vielfaches von 16-Bit und sie sind allein an 16-Bit-Adressen. Was haben wir für Operationen? Eigentlich ähnlich wie bei x86, Move, Return, Sachen laden, also konstant laden, Sprünge, Branches und natürlich Operationen. Und was interessant ist, was wir aus x86 nicht kennen, wir haben sowas wie New Instance, das heißt wir können neue Objekte kreieren, neue Instanzen kreieren. Wir können Arrays direkt befüllen mit einer Instruktion und wir haben die Switch-Instruktion, also Switch-Case. Das gibt es halt unter x86 so nicht. Das heißt, wir sind hier schon relativ high-level. Wir haben ein kurzes Beispiel, wir müssen das jetzt auch nicht komplett verstehen. Wir haben ganz links einmal die Adressen in dem DEX-File, daneben die Bytecode-Repräsentation. Also die Binary-Repräsentation und rechts daneben die Mnemonics. Also das, was eigentlich ein Mensch lesen sollen kann. Ja, ich weiß nicht, ich finde diese Syntax nicht ganz so schön. Also nur mal beispielhaft, die erste Zeile ist einfach nur, lade mal die Konstante 4.0, also ein Float, in ein Register. Also wo da die 4.0 drin steckt, ich weiß nicht, da muss man glaube ich schon genauer hingucken. Und im Vergleich dazu, wenn ich ein Int 4 lade in der zweiten Zeile, dann ist das schon relativ klar, was da passiert. Und wir sehen halt hier auch weiter in der Mitte, wir haben hier Fill Array, wir können halt direkt ein Array befüllen und so weiter. Ja, Reverse Engineering Tools. Es gibt natürlich schon Programme, die uns helfen, um so ein Programm zu analysieren, um so eine Android Application zu analysieren. Und was haben wir da? Ja, wir haben zum einen erstmal Disassembler. Bei Disassembler machen nichts anderes, als sich diesen Bytecode nehmen, den wir eben gesehen haben, und daraus Mnemonics generieren. Also das Mappen von der linken Seite zu der rechten Seite.
Okay.
Da haben wir verschiedene Disassembler. Zum einen Dexter, das wird mit dem Android SDK mitgeliefert. Also sollte man doch denken, okay, die machen das schon richtig, weil es kommt halt von denen, die wissen ja, die haben selbst den Bytecode definiert. Das Ganze ist in C++ geschrieben. Gibt auch direkt mehrere Metainformationen raus, wie Methoden, zu welchen Klassen gehört das Ganze, wie viel Register braucht denn so eine Methode überhaupt. Das ist natürlich wichtig für die Virtual Machine, damit er das irgendwie optimieren kann. Gibt das Ganze aber nur auf Standard aus. Also müssen wir das dann selbst irgendwie noch weiter verarbeiten. Das heißt, im Zweifel kriegen wir irgendwie so ein paar hundert Zeilen Output und dann gucken, was wir damit machen. Na, erstes Problem. Was heißt Problem? Hürde, das ist in C, C++ geschrieben. So, was passiert mit Strings, die 0 Bytes haben? Richtig, die enden dort. Zumindest für dieses Programm. Das ist gegebenenfalls problematisch. Das handeln die noch nicht richtig. Und wir werden auch später sehen, dass das Programm halt ab und zu auch mal gar nichts ausgibt. WexMali kommt in Kombination mit Smali, ist ein Assembler und Disassembler. Also WexMali ist der Disassembler und Smali der Assembler. Das heißt, man kann eine Applikation, also einen Bytecode davon, disassemblieren, verändern und wieder assemblieren. Es wird auch gemacht, um Sachen zu injecten, zum Beispiel. Das Ganze ist in Java geschrieben, hat aber eine eigene Syntax. Also das, was wir eben gesehen haben, das war der Output von Dexter. Und WexMali benutzt eine eigene Syntax. Also eine Jasmin-Syntax, die hat sich mal jemand überlegt, um Java-Applikationen zu disassemblen. Ja.
Okay.
Dabei kommen aber Files raus, das heißt, wir können halt schon auf Dateien arbeiten, was ich eigentlich schöner finde. Dann haben wir noch den Dedexer, der ist ebenfalls in Java geschrieben, hat auch Jasmin-Syntax und generiert auch Dateien. Gut, das sind halt alles einfache und kleine Programme, die vielleicht noch nicht so sehr viel können. Kommen wir jetzt zu denen, die noch etwas mächtiger sind. Da haben wir zum einen AndroGuard. Das ist in Python und C++ geschrieben. Ist sehr groß, sehr mächtig. Große Codebase. Hat noch einige Probleme. Ich habe auch den Code mehrfach gelesen an verschiedenen Stellen, weil ich halt auch Tools geschrieben habe. Wir haben da Funktionalität wie Similarity, Sachen zu vergleichen, komme ich aber auch gleich noch zu, weil das ist eigentlich viel mehr als nur ein Disassembler. Und er hat halt ein Konsoleninterface, das heißt, wir können interaktiv mit diesem Programm arbeiten, was eigentlich das ist, was man möchte. Also man möchte interaktiv mit seinem Analyse-Tool arbeiten, weil alle Daten sich rauszugeben, ist einfach nicht effizient. Und dann haben wir natürlich IDA Pro, ich denke mal, das kennen auch viele, die sich schon mal mit Reversing auf x86 beschäftigt haben. Die können halt auch mittlerweile David analysieren, ist aber Closed Source, hat dafür eine schöne GUI, kann man sehr gut benutzen und man kann halt Plugins dafür schreiben. Also das sind so die Disassembler, die man im Moment noch so hat. Ich habe mal angefangen, einen zu schreiben, beziehungsweise habe den auch geschrieben. Aber der ist halt jetzt noch nicht verfügbar, der ist noch bei den Testen. Gut, der Bytecode ist natürlich sehr nah an Java dran. Das heißt, wir wollen dann natürlich auch irgendwie mal so einen Java-Code haben, weil der ist halt einfach zu lesen. Da haben wir dann drei Programme, einmal Judd, wobei Judd halt eigentlich ein Java-Decompiler ist, also kein Dalvik-Decompiler. Folglich müssen wir erst unser Dalvik-Bytecode in Java-Bytecode überführen und das machen wir mit dem Programm Dext2Jar. Ähnlich sieht das bei JDQI aus, was dazu führt, dass wir eigentlich nur Dext2Jar mit unseren Obfuscation-Techniken angreifen müssen, um beide auszuschließen. Was auch sehr gut funktioniert. Dann haben wir noch DET. Das ist, soweit ich weiß, Closed Source. Der decompiliert direkt Dalvik-Code, also basiert nicht auf Dext2Jar. Ja, und wie schon eben gesagt, diese Tools sind halt ganz nett, aber sind halt einfach ja, kaputt zu machen, sage ich mal, in dem Sinne, dass sie falschen Output geben. Oder jedenfalls halt auch gar keinen Output. Dann haben wir halt auch Toolkits, also ganze Kompositionen, die halt viel mehr machen als nur etwas Disassemblen. Wie der AndroGuard, hatte ich eben schon bei dem Disassembler. Hat halt ein Konsoleninterface und hat halt ziemlich gute Features wie Similarity, das heißt, ich kann irgendwie mein WhatsApp reinschmeißen und dann noch ein zweites WhatsApp, was ich irgendwo auf dem Third-Party-Market gefunden habe und sehe, okay, das ist irgendwie gleich. Ist leicht verschieden und die Intention dahinter war, soweit ich das weiß, dass er damit Malware finden möchte. Das heißt, wenn er die Applikation findet, möchte der Autor sehen, okay, das ist irgendwie sehr nah an meiner Applikation dran. Da gibt es noch weitere, weitere Analysemethoden, die man auf jeden Fall auch haben möchte. Die habe ich jetzt hier nicht gelistet. Also wer mal einsteigen möchte, kann, sollte da schon mal mit AndroGuard rumspielen. Er kann auch zum Beispiel sowas wie CFGs erstellen, aber nur den Output generieren. Also Anzeige, das heißt GUI gibt es dort nicht. Da kann man dann aber weitere Programme für benutzen, um sich dann den Output anzuzeigen. Was natürlich funktioniert, aber vielleicht nicht so schön ist. Weil man möchte das irgendwie in einem Programm haben und möchte natürlich dann auch aus den angezeigten Daten wieder zurückspringen an irgendwie die Methode, an die Stelle des Bytecodes oder möchte halt auch wissen, wo das sonst noch referenziert wird. Das heißt, man möchte eigentlich eine Integration haben, aber AndroGuard arbeitet dort gerade dran. Ganz der Ausdruck von AndroGuard. Dann haben wir noch den APK-Inspektor. Der basiert auf AndroGuard, erweitert den aber, hat noch verschiedene andere Programme integriert, wie APK-Tool, benutzt auch Dext2Jar, um Java-Code anzuzeigen. Und den APK-Analyzer, der noch relativ neu ist, der ist vor irgendwie 2 Monaten oder so rausgekommen, der kann auch Injection, das heißt, er benutzt halt das Wexmali-Paket, um ein Programm zu decompilen, dort Sachen einzufügen. Also eigene Funktionalität, um das wieder zu compilen und dann auszuführen. Was eigentlich ganz nett ist, nur das Problem ist, Wexmali funktioniert nicht immer. Gut, ich sehe, wird schon relativ flott hier. Kommen wir zu den Obfuscation-Techniken. Also das waren jetzt die Reversing-Tools, also das, was ein Analyst benutzt. Und jetzt wollen wir das halt verhindern, so dass halt ein Analyst eben keine oder möglichst wenig Informationen bekommt oder falsche. Und da gibt es halt verschiedene Techniken, die wir einsetzen können. Es gibt halt auch schon fertige Obfuscator, die auch schon so Sachen machen. Die machen aber hauptsächlich sowas wie String Obfuscation oder wir benennen einfach mal alle Klassen um und alle Methoden, sodass wir halt anhand der Identifier nicht mehr darauf schließen können, was denn jetzt diese Methode macht. Weil wenn so eine Methode DownloadFile heißt, ja gut, dann wird die wahrscheinlich keine Datei hochladen, sondern runterladen. Wenn die aber jetzt A heißt, wird das schon was schwieriger, das heißt, wir müssen uns dann schon den Code angucken. Das sind so die Obfuscator, die es im Moment schon gibt, so dass sie pro Rad. Aber wir wollen halt auf Bytecode-Ebene arbeiten, das heißt auf Dalvik. Und naja, um das Ganze mal einzuführen, also so eine Android-Applikation ist halt in Java geschrieben, schon mal ganz schön. Der Bytecode ist sehr mächtig, High-Level-Funktionalität wie auf Arrays arbeiten, mit Objekten arbeiten, der Bytecode ist halt auch gut spezifiziert. Das heißt, es sollte eigentlich nicht so schwer sein, damit zu arbeiten. Und wir haben sehr starke Annahmen, die wir annehmen können an diesem Bytecode. Denn so eine Applikation, wenn sie installiert wird, muss erstmal durch einen Verifier laufen, der auf den Devices läuft. Und der checkt bestimmte Sachen wie, dass der Bytecode korrekt ist, dass die Instruktionen schön hintereinander liegen, dass die Methode hat halt eine Größe in dem Header, dass der Bytecode halt nicht zu groß ist, sondern tatsächlich auch nach dieser Anzahl an Bytes halt terminiert. Das ist natürlich sehr schön. Das heißt, eigentlich sollte das ja gar nicht mal so schwer sein, jetzt für Analyse-Tools zu schreiben. Es gibt ja auch schon ein paar. Leider funktioniert das nicht immer. Wir werden gleich sehen, warum. Damit wir halt wissen, okay, wo überhaupt was funktioniert, habe ich hier mal ein Schaubild mitgebracht, wie denn so ein Programm überhaupt zusammengebaut wird. Der Developer schreibt in der Regel in Java. Das heißt, wir haben links oben unser Java-File. Das wird ganz normal mit einem Java-Compiler compiled und wir haben unsere Class-Files. So, und hier kann schon der erste Obfuscator arbeiten. Das wird auch getan. Rogat macht das zum Beispiel, ist auch integriert in dem SDK. Aber wie gesagt, die machen halt nur einfache Sachen wie Strings manipulieren, die Identifier manipulieren, ein paar Klassen rausschmeißen, die nicht genutzt werden, etc. Aber das wird halt nicht auf Bytecode-Ebene getan. Gut, jetzt haben wir ja quasi ein Java-Programm, was wir theoretisch ausführen können. Wir wollen das aber natürlich auf unserem Android-Device haben, also müssen wir das übersetzen. Und das machen wir mit dem Tool DX. Der übersetzt das in Dalvik Bytecode, nimmt also den Java Bytecode und übersetzt ihn. Das heißt, diese zwei Sprachen sind relativ ähnlich, aber wie gesagt, das eine Register-based, das andere Stack-based. So, und dann haben wir halt nochmal eine zweite Stelle, wo wir einen Obfuscator ansetzen können. Und das ist nämlich genau auf diesem Bytecode. Und soweit ich weiß, gibt es dort noch nichts, gibt es noch keinen Obfuscator, der das macht. Und das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe das aber nicht mit einem Programm quasi gemacht, sondern ich habe das halt manuell gemacht, habe einen Hex-Editor genommen und habe da rumgespielt, habe dann auch angefangen, Sachen zu schreiben, aber es ist halt nicht fertig, sodass man da einfach seine Applikation durchschiebt und dann auf einmal eine obfuscated Applikation damit. Das Ganze geht dann in den APK-Builder, was auch im SDK drin ist. Der packt das Ganze dann zusammen in einen APK-File, schmeißt dann noch die Shared Objects rein und die Ressourcen, das Manifest noch mit dazu. Dann kann das Ganze noch signiert werden, um dann letztendlich ausgeliefert zu werden. So, das heißt, wir haben als Analyst erstmal nur dieses APK-File links unten und wollen quasi diesen Weg zurückgehen, möglichst weit. Optimal wäre natürlich, wenn wir den Java-Code nachher wieder bekommen, was aber de facto nicht möglich ist. Aber wir kommen da sehr nah dran. Aber gut ist es ja auch schon mal, wenn wir zurückgehen können bis zum Dex-File und dann uns dort ja, vernünftige Mnemonics ausgeben lassen, um zu verstehen, was denn dieser Code dann tut. Und durch den Obfuscator unten, also Stelle B, würden wir halt das angreifen. Wobei natürlich der Obfuscator A dort auch schon eine Rolle spielt, weil er bearbeitet halt Metainformationen wie Methoden, Namen etc. Und die helfen uns natürlich auch schon an der Stelle, wenn wir nur das Dex-File haben, weil diese Informationen sind dann gespeichert. Ja, Obfuscator 1, also rechts oben in der Ecke, basierend auf Java. Da haben wir schon zwei, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr. Das sind im Grunde Java Obfuscator. Der ProGuard ist halt integriert und wird auch von Google empfohlen, den zu benutzen. Alatori ist ein Closed Source Obfuscator, der macht wesentlich mehr. Ist natürlich nicht integriert, habe ich auch selber noch nicht ausprobiert, aber schon Applikationen gesehen, die das benutzen. Der macht von der Funktionalität auch wesentlich mehr als nur der ProGuard. Also String Obfuscation kann ProGuard nicht, weil dazu müsste er natürlich Code injecten, weil wenn mein String auf einmal nicht mehr connect google.com heißt, sondern jetzt und ein random Byte Stream ist, dann kann natürlich die Connect-Methode mit diesem String einfach nichts mehr anfangen. Das heißt, dann muss ja erstmal eine Funktionalität injected werden, der das dann wieder umwandelt in den Original-String. Und deswegen macht halt Google das nicht, der kann das gar nicht. Aleatory kann das. Genau. Das Problem oder der Nachteil an diesen Tools ist natürlich, die sind halt nicht auf Dalvik spezifiziert, sondern die arbeiten ja auf Java. Das heißt, die haben gar keine Ahnung von der Dalvik Virtual Machine und wissen auch gar nicht, was jetzt die Besonderheiten bei dem Dalvik Bytecode ist und was sie da gegebenenfalls sonst noch so machen können. Das heißt, der ist halt nicht so mächtig, wie eigentlich ein Obfuscator an der Stelle B sein kann. Ja, Stelle B war nach der Übersetzung in Dalvik Bytecode. Da gibt es im Moment, soweit ich das weiß, noch nichts. Deswegen habe ich das halt selber gemacht, per Hand. Wir haben da sehr harte Constraints, also sehr harte Regeln, die wir befolgen müssen, die halt von dem Verifier bei der Installation gecheckt werden. Da habe ich auch gleich noch eine Liste, worauf man aufpassen muss. Das heißt, ja, ist es an der Stelle schwieriger, ist es nicht schwieriger? Eigentlich ist es nicht wirklich schwieriger, weil das, was den Unterschied ausmacht, was quasi dieses Tool DX, was wir rechts an der Seite haben, vornimmt, das ist nicht allzu viel, da sind ein paar Checksums, ein paar Sachen, die dann noch enforced werden. Aber ansonsten ist es sehr ähnlich zu dem, was wir oben halt beachten müssen. So, ja, wie habe ich das denn gemacht? Es gab ja offensichtlich keinen Obfuscator, den ich benutzen konnte. Ich habe das einfach per Hand gemacht. Das heißt, ich habe so einen Hex-Editor genommen und habe so einen Dex-File aufgemacht. Und habe dann halt angefangen, diese Struktur dort zu verstehen. Und diese Struktur sieht folgt aus, wir haben oben am Anfang erstmal Metainformationen wie, okay, an der Stelle beginnt jetzt die Methode, an der Stelle beginnt jetzt die Methode, das sind halt immer so Offsets. Wir haben ein Listing über alle Methoden, wir haben ein Listing über alle Klassen, wir haben ein String-Listing und danach kommt dann einfach unser Bytecode. Wir haben quasi über diesen Header-Pointer in unseren Bytecode rein. Ja, was muss man machen, wenn man da was verändert hat? Zum Beispiel einen String irgendwie verändert hat, wenn man sich vertippt hat oder so. Man muss die Checksum anpassen. Das heißt, wir haben am Anfang eine Checksum, das ist ATLA 32. Die müssen wir ja, auf den richtigen Wert setzen. Das wird am Anfang erstmal auch manuell gemacht. Das heißt, wenn man eine Applikation verändert hat und dann mit Dexum, also das den Disassembler, der mit dem SDK mitkommt, versucht zu analysieren, dann sagt er einem, nee, das mache ich jetzt mal nicht, weil die Checksum stimmt halt nicht. Ich habe hier das erwartet. Das heißt, er sagt mir, was er eigentlich erwartet, dass er nehme den Wert, trage den ein und funktioniert. Klar, das kann man besser machen, habe ich dann auch gemacht. Ich habe das Programm geschrieben, das ist ein Dreizeiler in Python, der dann einfach die Checksum richtig setzt. Und danach muss ich das Ganze einfach nur wieder zusammenpacken mit ZIP und kann das dann installieren. Funktioniert wunderbar. Ist aber nicht immer so einfach. Komme ich gleich noch zu. Denn was passiert, wenn ich was falsch gemacht habe? Ja, dann sagt der Installationsprozess so, nee, kann ich nicht installieren. Oben sehen wir das, was ich quasi auf meinem Computer dann mache. Ich bin per der Debug Bridge auf meinem Android-Device drauf und möchte jetzt ein APK, was auf meinem Rechner liegt, dort installieren. Die Funktionalität bietet ADB, aber er sagt an dieser Stelle, nee, das kann ich nicht installieren. Und das sagt nicht ADB selber, sondern diese Information kommt von dem Android-Device. Das heißt, wenn ich etwas installieren will, dann wird das APK rüberkopiert, dann wird der Installationsprozess dort getriggert und dann läuft erstmal ein Verifier darüber. So, und dieser Verifier sagt eigentlich an dieser Stelle, so, nee, da ist irgendwas falsch, ich kann das nicht installieren. Ja, was ist da falsch, sagt er mir leider nicht. Es kann zum Beispiel die Checksum sein, habe vergessen die anzupassen. Es kann sein, dass ich irgendwie eine Methode angefasst habe und da noch weiteren Code versucht habe zu injecten und jetzt auf einmal endet diese Methode später, als sie den Header definiert. Im Header steht, okay, das sind nur 4 Bytes, weil da ist sonst nichts, das ist nur ein Return und ich habe da jetzt irgendwie noch ein paar andere Opcodes reingeschrieben, weil ich noch was anderes machen wollte. Dann läuft der Verifier darüber und sieht, okay, nach 4 Bytes, da ist kein Return, das kann nicht stimmen, da ist irgendwas kaputt und rejected das Ganze. Das heißt, es ist schon relativ hart, dort Sachen zu manipulieren, denn wir haben sehr harte Annahmen. Also der Verifier setzt halt sehr harte Annahmen durch. Das tut er nicht aus Sicherheitsgründen, sondern damit der Optimizer danach vernünftig arbeiten kann. Weil das ist halt mit der x86 sehr schwer, weil man da tatsächlich Code optimieren will. Wenn man nur das Binary vor sich hat, ist das nahezu unmöglich, weil man einfach nicht weiß, okay, vielleicht springt der da sonst noch irgendwo hin. Man weiß gar nicht, wo überhaupt eine Instruktion ist. Und das wissen wir halt hier relativ genau. Also wir können relativ genau sagen, okay, an dieser Stelle ist eine Instruktion. Und das eigentlich auch nur, weil der Verifier darüber läuft. Ja, was könnte sonst noch falsch sein? Ja, wir können irgendwie eine falsche Adresse gesprungen sein. Ein Go-To, ein If, ein Switch-Case. All sowas wird halt gecheckt. Das heißt, wir können nicht aus der Methode rausspringen oder in einen anderen Opcode reinspringen, was der x86 gern gemacht wird. Das heißt, man hat irgendwie eine 4-Byte-Instruktion. Die wird auch ganz normal ausgeführt und später springen wir in die Mitte von dieser Instruktion und da haben halt sehr viele, das ist ja gar Probleme, auch unter Android noch. Obwohl das eigentlich nicht gehen sollte, geht es schon, also wenn man das richtig macht. Was kann sonst noch schiefgegangen sein? Ja, man hat irgendwie die Stringlist angepackt, man hat den String verändert und dann sagt er, nee, ich installiere das nicht mehr. Was passiert? Ja, die Stringlist ist einfach nicht mehr sortiert. Ja, also solche Probleme hatte ich halt schon. Da muss man halt auch erstmal drauf kommen, dass sie eine sortierte Liste da vor sich haben wollen. Das heißt, man muss sie dann wieder umsortieren, muss dann natürlich auch in den Headern das Ganze anpassen, damit die Offsets wieder stimmen, etc. Ja, oder wenn wir halt ja, irgendwelche falsche Daten einfach reinschreiben, also de facto Opcodes, die es nicht gibt. Wir haben einfach nicht alle Byte-Sequenzen belegt, mit Instruktionen, sondern da gibt es halt noch Lücken. Und wenn wir die natürlich irgendwo in unserem Bytecode haben, dann sagt der Verifier auch, okay, nee, das ist keine Instruktion, das kann eh nicht ausgeführt werden, ich rejecte das Ganze mal. Gut, also das sind so die Probleme, womit man zu kämpfen hat, wenn man einen Obfuscator schreibt. Oder es halt auch manuell macht. Ja, und was geht denn da kaputt? Wenn ich jetzt zum Beispiel in dem oberen Beispiel, also das ist jedes Mal dasselbe Beispiel, ich lade erstmal eine Konstante 5 in Register und dann sage ich, okay, wenn das größer 0 ist, was es immer ist, weil es ist eine Konstante, dann spring mal bitte weiter. Also in dem oberen Schaubild, in der dritten Zeile steht unser If und das If springt 4 Einheiten weiter, das sind immer 16-Bit-Einheiten. Das heißt, was passiert dort? Er springt genau in dieses Packet-Switch-Data rein. Dieses Packet-Switch-Data ist halt eine Instruktion, die halt relativ groß ist, naja, geht so. Auf jeden Fall, der Disassembler, also Dexter in dem Fall, kommt damit einfach nicht klar. Und wenn ich mir die Mnemonics auf der rechten Seite einfach so angucke, würde ich jetzt denken, okay, in der letzten 5 macht er irgendeinen Sprung nach hinten, weil das Packet-Switch brauche ich nicht. Und returnt meine 5. In Wirklichkeit kommt da aber eine 6 raus, weil auf der linken Seite dieses D800001, das ist ein Increment, also ein Add ist das, für das Register von 0, von dem Register von 0 mit der Konstanten 1, das heißt hier wird einfach ein Increment gemacht und tatsächlich kommt eine 6 zurück. Und wenn man halt hier nicht genau aufpasst, wo er denn aber wirklich reinspringt, dann sieht man das halt nicht. Andere Problematik natürlich, in der Regel kann man nicht unbedingt den Bytecode sofort lesen, also ich kann das mittlerweile, weil ich das halt selber manipuliert habe, aber wenn das halt nicht kann, dann kann man damit halt auch nichts anfangen, dann bringt einem die Information halt nichts, dass da noch irgendwas anderes ist. Ja, Android macht es richtig, aber auch nur, weil er es falsch gemacht hat, weil er hat nämlich diese Instruktion Packed Switch Data einfach nicht implementiert. Und der Hai kennt die nicht und setzt einfach Nox hin. Und daher weiß er halt auch nicht, dass diese Instruktion jetzt vier Teile hat, also 4x2 Bytes hat, und setzt da zwei Nox hin und erkennt dann halt wieder die nächste Instruktion. Gut, Glück für ihn. Dann hatte ich ja noch das Tool Dex2Jar, also die Umwandlung von dem Dalvik Bytecode in den Java Bytecode. Und darauf gesetzt einen Decompiler. Und was er da rauswirft, ist ja ein If, aber das macht halt auch nichts. Wir haben ein Semikolon am Ende und danach einfach Return 5. Also er sieht das halt auch nicht. Das heißt, Dex2Jar hat an der Stelle halt auch Fehler gemacht. Das heißt, auch die anderen Decompiler können damit nicht arbeiten. Ja, ein ähnliches Beispiel, auch hier bin ich wieder über eine Byte-Sequenz drüber gesprungen, die eine Instruktion beinhaltet, die halt relativ lang ist. Das heißt eigentlich, bei der Ausführung geht da überhaupt nichts kaputt, das ist überhaupt kein Problem, weil diese zwei Bytes, die vier Bytes, die quasi direkt hinter dem if kommen, die werden eh nie ausgeführt, weil wir ja immer die Konstante 5 reingeben. So, in dem Beispiel habe ich dann einfach eine andere Instruktion genommen. Und zwar soll hier eine Konstante geladen werden, die relativ groß ist. Das heißt, die Instruktion ist auch relativ groß. Und jetzt sehen wir, okay, diese Funktion scheint noch nicht mal mehr zu terminieren. Wir haben nicht mal mehr einen Return. Das heißt, an der Stelle kann ein Analyst erstmal überhaupt nicht mehr weiterarbeiten, weil er weiß überhaupt nicht, was dort passiert. Und dann geht das natürlich auch in Android kaputt, weil diese Instruktion implementiert er. Dex2Jar hat ähnliche Probleme, er sieht nur noch ein If. Auch sehr schön. Das heißt, wir haben tatsächlich immer noch hier Probleme, obwohl wir einen Verifier haben, der eigentlich sowas verhindern sollte. Das funktioniert auch nur, also klar, ich kann diese APKs, beziehungsweise spielt ja jetzt nur in diesem Dex-File, kann ich erstellen, ich kann das auch analysieren, funktioniert ja wunderbar, aber das ist natürlich erstmal nicht interessant, wenn ich das nicht wirklich ausführen kann. Und der Verifier checkt das ja erst zum Installationszeitpunkt. Das heißt, wir müssen jetzt noch das irgendwie hinkriegen, dass dieser Verifier das durchlässt, weil ansonsten ist das einfach kein Anwendungsfall. Weil ich will natürlich nur Applikationen analysieren, die tatsächlich auch auf meinem Device laufen. Also einfach random Daten zu analysieren, macht einfach keinen Sinn, was es ja in dem Fall erstmal ist. Ja, dann haben wir noch ein anderes schönes Beispiel. Ich hatte gesagt, Dalvik Bytecode ist sehr High Level, das heißt, wir können neue Instanzen kreieren, das heißt, wir haben nur einen Pointer auf eine Klasse und sagen der Virtual Machine, okay, ich möchte davon jetzt mal eine neue Instanz haben. Natürlich sehr schön, was passiert aber, wenn es diese Klasse gar nicht gibt? Das heißt, ich gebe diese Klasse über einen Index an, der im Index-Header definiert ist, ich habe dann eine Liste mit allen Klassen. Und sage jetzt, es gibt einmal die Klasse 10.000. Ja, gibt es leider nicht. Was passiert? Dexdump, also das, was mit SDK mitkommt, sendfaultet mal, okay, bekommen wir kein Output. Vexmali sagt auch so ein Index-Error, Output brauchen wir nicht mehr. AndroGuard, ähnliches Verhalten, Index out of range, auch er handelt das nicht vernünftig. Auch hier bekommen wir kein Output, weil es ist ja ein Konsoleninterface, womit wir ja interaktiv arbeiten, und wenn die Interaktion auf einmal aufhört, weil das Programm sich beendet, dann ist er nicht mehr mit viel Interaktion, wir können nicht weiter analysieren. Und das passiert halt direkt beim Starten, weil er will direkt beim Starten erstmal die ganze Applikation analysieren. Gut, dann haben wir noch D-Dexer, ähnliches Schauspiel, hat auch Index Out of Bound Exception, und das geht eigentlich so der Reihe durch. Das heißt, wir haben da tatsächlich immer noch Probleme, obwohl wir so harte Annahmen machen können, wobei wir sie eigentlich jetzt nicht mehr machen können, dass selbst die einfachsten Programme, also die Disassembler, da schon kaputt gehen, obwohl unser Bytecode ja wohl definiert ist. Also eigentlich schon erschreckend. Gut, ich hatte das ja eben schon mal gesagt, wir haben halt unseren Verifier, der zum Installationszeitpunkt das Ganze checkt und der das halt rejected, diese Installation von dem APK, wenn das halt nicht richtig gemacht wurde. Und es ist halt auch nur für die Optimierung da, damit der Optimizer halt diese Annahmen machen kann. Das heißt, der Optimizer muss halt wissen, okay, an dieser Stelle startet tatsächlich eine Instruktion und mittendrin nicht mehr, weil ansonsten könnte er diese Instruktion halt nicht optimieren, weil was er macht, er ersetzt bestimmte Instruktionen, damit es dann halt zur Laufzeit schneller läuft. Das kann aber nur auf dem Device gemacht werden, weil das ist halt abhängig von der Plattform, die wir dort haben. Andere Prozessoren, andere Virtual Machine, ich kann das ja selber übersetzen, habe dann vielleicht ganz andere Sachen dort. Das heißt, das wird dann halt immer beim Installationszeitpunkt gemacht. Ja, gut, wie umgehen wir das? Naja, wir sagen einfach, den Verify, hey, die Methode oder die Klasse, die ist einfach schon verifiziert, die brauchst du nicht mehr, die anzugucken. Funktioniert. Ja, das ist genau die Methode, die ich benutze, um tatsächlich dann ja, kaputte Dex-Files in mein Android-Device einzubringen und auch tatsächlich auszuführen. Also das läuft auch tatsächlich. Ja, jetzt habe ich eine kleine Demo. Ich habe hier ein Tablet, ein Android-Tablet. Ich habe da jetzt auch mal die Original-Firmware aufgespielt. Also man sieht, es läuft, funktioniert. Wird auch jetzt hier nicht allzu viel sehen. Jetzt gehe ich mal auf so eine Shell. Genau, so ist das vielleicht ein bisschen klein. Also ich habe hier eine Shell und benutze hier wieder ADB. Also ADB wird mitgeliefert mit dem SDK und ist halt zum Debuggen gedacht. Das heißt, ich kann hier in der Shell auf mein Device gehen, ich kann Sachen installieren, deinstallieren, rebooten etc. Und habe hier mein manipuliertes APK-File. Und ich installiere das jetzt mal. Naja, ich versuche es zumindest. Die Installation scheitert irgendwie oder es geht einfach nicht weiter. Das hängt hier einfach an der Stelle. Könnte ich jetzt irgendwie noch ein paar Tage laufen lassen. Irgendwann wird der Akku wahrscheinlich noch leer sein. Ich breche das jetzt einfach mal ab. Normalerweise, ich mache das mal mit einem anderen. Das funktioniert jetzt nicht. Erkläre ich gleich warum. Normalerweise läuft das halt durch und sagt, okay, ist alles fein, kannst das jetzt ausführen. Jetzt gehe ich einfach mal mit einer Shell auf das Device drauf. Das heißt, ich bin jetzt hier auf diesem Android-Tablet. Ich kann das auch mal anmachen. Man sieht hier jetzt nicht viel Unterschied. Läuft alles noch, ich kann das auch noch wunderbar benutzen. Überhaupt kein Problem. Ich mache hier mal so ein PS. Und was ich jetzt sehe, ist genau das hier. Und da ist unser Verifier drin und Optimizer. Ja, der läuft halt jetzt immer noch, obwohl ich den Installationsprozess abgebrochen habe. Und genau das ist unser Problem im Moment. Ich starte mal top. Das Interface ist ein bisschen kaputt. Geh mal hoch. Er sagt mir, okay, 50% CPU-Auslastung. Das ist ein Dual-Core, deswegen 50%, also der lastet einen Core gerade vollkommen aus. Ich sehe das auf meinem Tablet nicht. Ich könnte das detekten, indem ich eine Konsole aufmache dort und dann halt PS oder Top aufrufe, aber so in dem normalen Interface bekomme ich das erstmal gar nicht mit, dass im Hintergrund noch ein Prozess läuft. Das heißt, irgendwann wird da halt einfach der Akku leer sein. Gut, mal angenommen, ich detekte das tatsächlich. Sehe halt, okay, da ist jetzt noch ein Prozess am Laufen. Also ein PS. Schön ist, wir haben natürlich hier einfach eine Shell. Das heißt, ich kann ja jetzt auch meine Prozesse einfach mal abschießen. Ich wollte das doch mal, oh Mist, ich bin ja gar nicht gut. Ja, doof, ich habe mein Device nicht gerootet. Kann das jetzt de facto nicht mehr abschießen. Das ist natürlich ein Problem, weil die meisten Leute haben ihre Devices einfach nicht gerootet, das heißt, sie können diese Prozesse nicht beenden. Aber gut, hat jemand einen Vorschlag, was wir jetzt machen wollen können? Weil es ist halt irgendwie doof, wenn innerhalb von 2 Stunden jetzt mein Akku leer ist. Oh. Reboot habe ich gehört, gut, machen wir das doch mal. Kann ich auch hier machen. Aber mich nicht. Gut, können wir das doch nicht da machen. Power off, so, dann fährt jetzt hier irgendwie runter. Dauert ein bisschen. Vielleicht wartet auch noch. Microsoft nicht. Aus ist er. So, dann starte ich das Ganze mal. Und was Sie jetzt sehen werden, ist nicht unbedingt sehr viel. Müsste ich eigentlich jetzt gleich, wenn das Betriebssystem hinreichend weit gestartet ist, auch wieder draufkommen mit der Shell. Ja, schade, der Reboot hat leider nicht funktioniert, wird auch nicht funktionieren und mein Tablet wird auch nicht mehr booten. Das wird jetzt immer in diesem Zustand hier bleiben, weil er versucht hat jetzt noch dieses APK, was ich dort drüber kopiert habe, zu installieren. Und da der Verifier halt immer noch nicht da durchkommt, weil der einfach in der Endlosschleife hängt, wird mein Device halt nicht booten, weil das wartet darauf, dass alle APKs, die auf meinem System installiert sind, optimiert vorliegen. Und damit habe ich de facto ein Tablet weniger. Was kann man jetzt machen? Von der Stelle aus relativ wenig. Also ich bin auch hier wieder kein Boot. Kann also das nicht beenden. Wenn ich das gebootet habe, ist das gar kein Problem. Solange ich die Debug-Bridge anhabe, wo alle Leute sagen, so mach die auf jeden Fall aus, weil wenn jemand da mit USB an dein Device kommt, dann kann der da alles machen. Also sie sagen, man macht das bloß aus. Gut, hättest du es besser angelassen, dann hättest du es jetzt halt abschießen können. Gut, wenn du so nicht gerootet hast, hast du hier ein Problem. Das heißt, du kannst halt entweder in den Recovery-Modus starten und dein Device mehr flashen. Das heißt, du wirst halt so ein bisschen Daten verlieren.
APK-File löschen und dann neu booten?
Genau, APK-File löschen und dann neu booten, das ist die richtige Methode. Kann man aber aus dem normalen Recovery nicht. Ja, ich habe ein Custom Recovery Image drauf, damit kann ich das natürlich. Aber ja, jemand, der halt nicht so versiert ist und sich damit nicht beschäftigt hat und es vorgeroutet hat, hat halt jetzt de facto ein Problem. Das heißt, da muss halt nochmal ein bisschen nachgearbeitet werden, finde ich. Also mich stört es jetzt nicht, weil ich weiß, wie ich das erkriege, aber andere vielleicht nicht unbedingt. Ja, das Problem liegt einfach am Verifier, der hat halt einen Bug dort noch. Dieser Bug ist in ähnlicher Konstellation schon mal da gewesen, also im Bug-Tracker ist halt sowas Ähnliches schon mal drin. Aber halt mit einem anderen Index, glaube ich. Den habe ich aber auch erst danach gefunden, interessanterweise. Der ist auch schon überall, in 2009 oder sowas. Ja, und das Device bootet halt nicht mehr. Also, wenn wir sehen, das ist immer noch irgendwie ein guter Vorgang. Schade. Was können wir noch Schönes machen? Das jetzt eigentlich schon ein bisschen über das eigentliche Manipulieren hinaus. Und zwar wollen wir Dex-Files laden, also weitere Dex-Files, weil man kann halt doch tatsächlich diese Dex-Files relativ gut reversen, weil Bytecode ist gut definiert und man kommt halt auch um diese Feinheiten, die ich jetzt hier gezeigt habe, doch relativ gut drumherum. Vor allen Dingen, wenn der Verifier halt jetzt gepatcht wird und halt solche Sachen wie ich markiere die Methode einfach mal als verifiziert halt rausnimmt, weil ich sehe im Moment halt nicht den Grund, warum man sowas machen soll, könnte, aber wie gesagt, wenn die dann den Verifier halt patchen und sowas nicht mehr zulassen, dann haben wir diese Probleme, die ich bis jetzt gezeigt habe, nicht mehr. Aber was wir halt wollen, ist halt eine Applikation laden, die halt nicht analysiert werden kann oder nicht so einfach. Und das ist natürlich am einfachsten, wenn wir die verschlüsselt vorliegen. Das heißt, wir wollen verschlüsselt eine Applikation runterladen und diese dann starten oder halt auch schon gepackt in unserem APK haben. Da gibt es auch Funktionalität, die von dem Framework mitgeliefert wird. Das heißt, wir können Klassen laden aus Dex-Files, aus weiteren Dex-Files. Die Methoden, die es dort gibt, operieren aber immer nur auf Dateien. Das heißt, ich muss ihm einen Dex-File geben als Datei. Das ist natürlich auch die doof, weil so als Analyst kann ich dann einfach hingehen und mir diese Datei kopieren. Das möchte ich aber verhindern, weil der soll das halt nicht bekommen, weil dann kann er es ja dann einfach wieder analysieren. ein anderes Problem ist, selbst wenn ich es schaffe, dass ich das von irgendwo anders geladen bekomme und das nicht als Datei vorliegt. Diese Methoden generieren ein optimales Textfile. Also genau das, was eigentlich hier gerade versucht wird, nämlich eine optimierte Version zu generieren, wird halt auch an der Stelle gemacht. Das heißt, in dem System liegt dann irgendwo eine optimierte Dex-Datei, die halt auch sehr, sehr, sehr ähnlich ist zu unserem Original. Und die kann natürlich ein Analyst auch wieder analysieren. Und unsere Applikation kann diese Datei auch nicht löschen, weil die gehört dem System, nicht der Applikation selber. Es gibt ein paar coole Funktionen, die das halt nicht machen. Die sind leider private. Und die Virtual Machine checkt natürlich, okay, das ist eine private Funktion, die darfst du nicht callen. Das heißt, da müssen wir irgendwie drum rumkommen. Und es funktioniert auch. Was habe ich denn da gemacht? Ja, wir haben unseren Dynamic Bytecode links oben, also das, was ganz normal ausgeliefert wird in unserem Dex-File. Und normalerweise würden wir, wenn wir jetzt weitere Dex-Files laden wollen, rechts rum über 1a gehen, diese Dex-File-Klasse benutzen, die mit Android mitgeliefert wird. Und hier kann ich diese zweite Methode benutzen, OpenDex-File. Die gebe ich dann einfach einen Pfad, der lädt diese Datei und erstellt halt auch die optimierte Version. Und dann kann ich daraus die Klassen benutzen, die Methoden wollen. Es gibt halt, wie gesagt, noch eine OpenDex-File. Funktion, die auf einem Byte-Array funktioniert, also eben nicht auf einer Datei. Das ist genau das, was ich halt möchte, weil ich möchte einfach nicht, dass mein Dex-File, was ich nachladen will, persistiert wird. Also die Schriften werden natürlich runterladen, dekrypten und dann halt laden. Die kann ich halt einfach nicht callen. Das wird halt zugesichert durch die Virtual Machine. Was ich gemacht habe, ich bin halt links runtergegangen. 1b hat mir ein Shared Object gebaut, also nativen Code, wo ich genau dieses Interface nachgebaut habe. Und diese Funktion callt jetzt in den Shared Object libdvm, die dafür da ist, um die Virtual Machine zu kontrollieren. Die normale Library rechts oben macht es ähnlich. Die callt halt auch in dieses Shared Object und ruft dort diese Funktion auf. Also in dem Java-Teil, den wir da oben sehen, der in der Virtual Machine noch vorliegt, da ist eigentlich kaum Funktionalität drin, sondern eigentlich nur ein Call in die native Library rein. So, und das habe ich jetzt halt einfach selber gemacht. Das heißt, ich habe dort eine private Funktion gecallt. Die ist zwar nicht exportiert, das heißt, ich muss jetzt irgendwie erstmal die Funktion finden in dem Shared Object, aber glücklicherweise gibt es eine Liste mit diesen mit Funktionspointern auf diese Funktion und die ist exportiert. Das heißt, ich komme über ein paar Structs, komme ich dann halt auch wieder dran und kann halt so Dex-Files laden, ohne dass sie persistiert werden. Und diese Funktion generiert auch keine optimierte Version. Das heißt, das ist genau das, was ich möchte. Und damit habe ich de facto wieder das, was man unter x86-Packern nennt. Also ich kann halt meine Applikation packen und die ausführen und sie liegt halt nur verschlüsselt vor und mit statischer Analyse komme ich jedenfalls sehr, sehr schwer dran. Ja, zusammenfassend, wir haben sehr schöne Annahmen, die wir machen können an dem Bytecode. Jetzt auch schön definiert, das heißt, es sollte nicht so schwer sein, aber wir haben halt noch Probleme in den Disassemblern und ja, der Verifier hat auch irgendwie da noch so ein kleines Problem. Wir können Packer und Hopper implementieren, mit dem, was ich gerade gezeigt habe, indem wir Klassen nachladen, die nicht persistiert werden. Ja, und das ist ja da immer noch was, hat ja eben schon genannt. Gut, das war's von mir. Gibt es noch Fragen? Nicht allzu viele. Gut, wer macht jetzt seine Debug-Bridge an?
Ja, ich habe eine Frage und zwar, vielleicht erzählst du es nachher auch noch im Workshop. Du sagtest, dass du die ODEX-Files direkt ins APK gepackt hast, um sie zu deployen, dass du das Optimizing umgehst.
Nein.
Nicht, das hatte ich falsch verstanden.
Nicht ganz. Also die optimierte Version packe ich nicht in mein APK, um das zu laden. Das würde auch funktionieren. Also das ist genau dieser Schritt, wenn ich eine optimierte Version natürlich lade, dann ist dann heißt es für den Verifier, okay, das ist ja schon optimiert, das brauche ich nicht nochmal zu verifizieren, sondern was ich mache, also das kann man tun, ich nehme mir ein ganz normales Dex-File, also ein nicht optimiertes, und setze dort Flags, die sagen, okay, das Ding ist schon verifiziert und optimiert.
Okay, zeigst du das nachher im Workshop auch, wie du das gemacht hast?
Zeige ich nachher, ja.
Super, dann bin ich schon beruhigt, danke.
Weitere Fragen?
Noch eine kurze Frage zu dem Umweg, um an die private Funktion zu kommen.
Ja.
Kann man da nicht auch über die Java Reflection gehen?
Das ist Java Reflection rechts oben, was dort benutzt wird. Das ist genau die Klasse, die man benutzt, um Sachen zu laden. Aber die erstellen halt optimierte Versionen, das heißt, die werden persistieren und das will ich natürlich nicht. Weil damit ist meine verschlüsselte Funktionalität einfach hin, weil sie liegt halt jetzt unverschlüsselt auf dem System und ein Analyst kann das dort einfach abgreifen. Gut, ansonsten darf ich euch gerne noch zu dem Workshop heute einladen. Der ist, soweit ich weiß, um 16 Uhr. Werden da ein paar Sachen analysieren, zeigen, wie man Tools benutzt, werden selbst Manipulationen vornehmen und insbesondere auch schauen, wie man jetzt so Sachen wieder deobfuscated und was es dafür Methoden gibt.
Noch eine Anmerkung, gerade zur letzten Frage. Man kann ja auch Custom Classloader schreiben. Das muss man natürlich auch selber nativ implementieren, aber dann muss man nicht wieder in libdvm callen. Also.
Genau, ne, klar, ich kann mir natürlich auch einfach die Implementation aus libdvm nehmen und selbst in mein Chat-Object reinkopieren. Aber wenn da schon Funktionalität da ist, die ich über Umwege callen kann, dann kann ich das natürlich tun. Aber ja, klar, kann ich auch selber machen. Fragen?
Ja.
Keine mehr? Ja, dann bedanke ich mich. Und